there, everybody. This is Ian Haugen from the band Europe. Just wanted to say hi to all you German fans, and hopefully we will be able to see you soon out there on the road. Until then, Oliver and Christian will rock the night with their show.
Liebe Hände, lieber Olli, lieber Pippo, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich selbst werde heute nicht dabei sein, aber der Pippo, der wird das ganz gut machen. Ich habe das im Gefühl, dass der das kann. Ist ein Experte für Europe. Und während ihr das besprecht, ja, hau ich mich auf die Schaktimat. Viel Spaß. Der rechte und die linke Hand des Podcasts Experten-Talk.
Und da ist er auch schon, finally, unser Musikerfreund aus Salzburg. Wir lösen jetzt das Rätsel auf. Dein Name, lieber Musikerfreund aus Salzburg, ist Pippo.
Vollkommen Servus, Pippo. Richtig. Hallo Olli, ich freue mich, dass ich dabei bin. Vielen Dank für die Einladung und bei dem Thema freut es mir noch besser.
Ja, na, auf jeden Fall. Und du hast uns ja schon mal was eingeschickt. Das war ein bisschen hölzern. Heute werden wir das ganz locker lässig machen. Und natürlich, ich werde die Gelegenheit nutzen, um mich erstmal recht herzlich bei dir bedanken. Und zwar für die tollen Themes, die du uns eingespielt hast, für unsere Eröffnungsmusik, die wirklich sehr, sehr gut ankommt bei unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Erstens natürlich für diesen Podcast, aber du hast ja auch für unseren zweiten Podcast, für He-Mans Machtschädel, die Musik komponiert und eingespielt. Danke dafür.
Ja, bitte gerne. Habe ich gern gemacht. Waren zwei tolle Projekte und hat sich vor allem auch ausgezahlt. Ihr seid jetzt schon lange dabei. Ihr habt die Musik jetzt schon lange laufen. Und ich freue mich natürlich immer über die positive Rückmeldung, muss ich sagen. Also war ein nettes Projekt. Habe ich gern gemacht.
Ja, du, apropos schon lange laufen. Ich war jetzt auch lange laufen, bevor wir uns da jetzt getroffen haben. Das ist natürlich ausgekoppelt vom normalen Podcast, den ich mit dem Chrissy mache. Und ich war da jetzt 45 Minuten nochmal laufen, bevor wir uns zusammengerufen haben und habe mir nochmal die volle Europe-Dröhnung reingezogen. Und ich sage das, ich bin ja schon wieder sowas von Haas jetzt da mit dir etwas genauer in die Materie reinzugehen und über die Alben ein bisschen zu reden und über die Songs und über die Produktion.
Ja, ihr.
Ja, wir haben gesagt, wir müssen natürlich auch auf unsere gemeinsamen, wir beide kennen uns ja schon etwas länger, sehr ja, lange.
Das stimmt.
Genau, und wir haben viel gemeinsam Musik gesehen, auch unter anderem etliche Male Europe. Und da haben wir vorher ein bisschen überlegt, zwei Sachen sind uns da speziell im Kopf geblieben. Zum einen, sagst du mal, was ist dir ja, da?
Zum einen ist es sind sogar drei Sachen. Eine Sache habe ich dir im Vorhinein gar nicht gesagt, weil ich über über das ziemlich sicher war. Und bei den anderen zwei habe ich nochmal nachfragen müssen. Eine Sache war auf jeden Fall das Konzert in München, wo sie zusammen mit Gotthard gespielt haben. Sie haben so als Art Vorband, aber das hast du damals nicht gelten lassen und das kann ich mir noch genau erinnern. Du hast gesagt, Europe ist keine Vorband, sondern sie machen ein gemeinsames Konzert und ich habe das dann wirklich auch so angenommen und zum Glück haben sie als Erster gespielt, weil ich kann mich auch erinnern, ich habe schnell wieder mit dem Zug nach Hause müssen und habe Gotthard selber gar nicht gesehen.
Ja, war ein super Konzert im großen Rahmen. Naja, und was uns auch speziell in Erinnerung geblieben ist Europe in der Otterkringer Brauerei in Wien, haben wir gesagt. Das war eine sehr schöne und intime Atmosphäre, würde ich sagen.
Ja, sehr schöne und intime Atmosphäre und war vom Konzert her auch ein bisschen was anders, weil sie der Hauptact waren. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass sie in München, glaube ich, höchstens so eine Stunde gespielt haben und dann war Gotthard dran und wenn die alleine auftreten, beziehungsweise als Hauptact, ist das natürlich was anderes.
Ganz genau. Und wenn wir schon von den Live-Konzerten reden, noch, was ich da jetzt mit dir nochmal kurz besprechen möchte, dann Norum, unser
Darf ich vorher noch ganz Liebling. Kurz die dritte Sache erzählen, weil wir haben bis jetzt zwei Konzerte und ich habe aber noch eine Gemeinsamkeit und die wiegt fast am größten, würde ich sagen. Mhm. Und zwar geht's darum, dass du mich eigentlich wieder zu Europe zurückgeholt hast. Es war so, dass ich Europe natürlich vorher am Radar gehabt habe, aber ich kann mich erinnern, dass du mich aus Wien besucht hast und da hast du die Last Look at Eden am Computer gehabt und bist zu mir gekommen und hast gesagt, ey, ich habe da was ganz Besonderes, ich habe da was ganz Cooles. Europe ist zurück mit einer neuen CD. Ich war am Anfang nicht sonderlich begeistert, habe sie mir aber dann angehört und die Musik spricht für sich. Das muss man einfach so sagen. Und es war sehr, sehr gut. Und seit dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keine CD mehr auslassen. Für mich heißt das eigentlich, jedes Mal, wenn ich Europe höre oder wenn ich die Europe-CDs rein tue, denke ich auch ein bisschen an dich, weil du mich da wie als Hardcore-Fan wieder zurückgeholt hast, muss ich echt sagen.
Ja, absolut richtig. Und es ist natürlich schön, dass du da an mich denkst.
Ja, sicher.
Ich merke das direkt, wenn du die CD einschiebst. Gibt's mal einen kleinen
Schluck auf.
Freudigen
Schluck auf.
Stich ins ein Schluck auf, ja, ganz genau. Ich wollte sagen Stich ins Herz, aber das wäre eher
Das wäre schon fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Das wäre schon fast ein bisschen zu viel. Schluck auf reicht.
Nein, es ist freudig, ich muss nicht leiden. Aber wer leidet, und darauf wollte ich vorher hinaus, wer absolut leidet und zwar im positiven Sinn auch, ist der John Norum auf der Bühne. Das ist so geil, wenn der John Norum da seine Soli abspielt und abfeuert und dann wirklich in seinem Gesichtsausdruck halb stirbt, weil es ihm so taugt. Das ist sensationell. Das ist Guitar Hero par excellence.
Ja, da gebe ich dir recht. Und man muss aber sagen, dass der John Norum sowieso sehr gefühlvoll spielt. Und das bei einigen Gitarristen oder Musikern ist, dass die einfach ihr Gefühl aufs Instrument übertragen. John Norum hat da eigentlich nicht viele Tricks in Form von Technik, sondern der spielt eben viel mit Gefühl. Und dass man das natürlich in seinem Gesicht dann auch sieht, finde ich eigentlich eh ganz cool.
Ja, und der Joy Tempest schwingt währenddessen mit seinem weißen Mikroständer über die Bühne. Und das ist ja quasi ein Markenzeichen. Das denke ich auch, wenn ich an Live-Auftritte von Europe denke als erstes.
Ja, mir fällt das auch sofort auf und ich muss sagen, ich habe das auch in Erinnerung, dass das sozusagen sein, wenn wir da jetzt bei der Computersprache bleiben würden, sein Signature-Move ist, würde ich auf jeden Fall sagen. Also würde der in SingStar vorkommen, dann bin ich mir relativ sicher dann mit einem geschwungenen Mikrofonständer.
So ist es. Das hat er ja schon seit den frühen 80ern, wie er da seine ersten Konzerte da bereits im Rockpalast und so aufgenommen hat mit Europe.
Ja.
Jo, du, was macht Europe für dich eigentlich so besonders? Du hast das jetzt eh schon ein bisschen erwähnt und angeteased, warum du wieder gerne Europe hörst. Magst du das noch ein bisschen ausführen oder hast du da noch ein paar Gedanken dazu?
Da habe ich ein paar Gedanken, beziehungsweise muss ich das zweiteilen. Also ich habe ganz früher, so in den 90ern würde ich sagen, war ich kein ganz großer Europe-Fan. Sie waren natürlich auf meinem Radar, aber es waren im Großen und Ganzen sehr, sehr viele Bands da, die diese Art von Musik gespielt haben. Natürlich mit kleinen Abstrichen oder mit kleinen Veränderungen, aber im Großen und Ganzen diese 80s-Rock-Geschichten hat es damals sehr, sehr viel gegeben. mir ist vorkommen, da ist Europe eigentlich ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob es ihr schon erwähnt habt, aber mit dem Final Countdown haben sie sich auf der einen Seite einen sehr, sehr großen Gefallen gemacht, finanziell wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite natürlich nicht ganz so, weil sie eigentlich ein untypisches Lied für sich selbst gebracht haben und dieses untypische Lied für sich selbst ist dann berühmt geworden. Und jetzt war die Erwartungshaltung natürlich eine andere wie das, was sie eigentlich waren. Und da waren sie bei mir, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, unten durch will ich nicht sagen, aber sie waren eher auf der unteren Stufe. Seit aber The Last Look of Eden ist erstens mal dieses Feld sehr ausgedünnt. Es gibt nicht mehr viele von diesen 80s Rock Bands, die es ernst meinen. Und Europe war da und seitdem, muss ich sagen, sind sie eigentlich mein ständiger Begleiter. Super CDs, super Songwriting, sehr schön aufgenommen alles, jeder auf den Instrumenten, ein Künstler, der Sänger, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, auch irrsinnig gut in seiner Technik und was er macht, also wirklich gut. Und seitdem taugen es mir sehr.
Super Sache. Es ist natürlich Last Look at Eden.
Ja, was habe ich gesagt?
Last Look from Eden.
Oh,
oder auf Eden.
Oh, das wäre noch schlimmer.
Ja, ja. Da hat es mal kurz die Haare aufgestellt. Und,
ja, das tut mir natürlich leid.
Ei, das verzeih mir absolut gerne.
danke.
Ja, und wir haben gesagt, wir reden ein bisschen über die Produktion. Ja. Du als halber Profimusiker, wie siehst du wie sich die Band einfach entwickelt hat? Von den 80s, Hair Metal, wie du richtig gesagt hast, in die Kommerzfalle getappt, wollten es wahrscheinlich ja, Norum ist ausgestiegen, haben wir eh schon alles besprochen, genau. im Hauptteil. Und natürlich, wie du vorher gefragt hast, haben wir auch über Final Countdown nochmal genauer gesprochen, das sezieren wir eh ein bisschen auch im Hauptpodcast. Aber es ist schon sehr interessant, wie sie die Produktion dann vor allem eben, und da möchte ich jetzt ein bisschen den Fokus auch im restlichen Gespräch noch drauf legen, vor allem in der Zeit nach der Reunion dann entwickelt hat oder wie die Produktion dann aussieht.
Ja, du hast schon richtig gesagt, sie haben sich entwickelt. Das ist ja auch nicht so, dass das jede Band macht. Viele Bands bleiben bei ihren Aufnahmeritualen, bei ihren Aufnahmekünstlern, bei ihren Aufnahmegeräten. Und gerade in dieser Zeit um 2000 hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Man ist vom analogen Recording weggegangen und ist aufs digitale Recording gestiegen. Weil es zum einen viel leichter ist und später dann auch, also ich schätze ab 2010, auch von den Möglichkeiten natürlich viel, 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 viel besser. Und das hat eigentlich nicht jede Band mitgemacht. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn jemand zum Beispiel Schallplatten liebt und der wird immer wieder bei Schallplatten bleiben und wird dann nicht auf CDs oder auf digitale Sachen umsteigen, sondern der bleibt dabei und dem ist die Qualität auch egal. Da gibt's viele Bands, die das auch so damals gemacht haben und gesagt haben, na, wir auf dieses digitale Computerzeug lassen wir uns nicht ein. Und mir kommt aber vor, dass Europe das sehr genutzt hat. Und zwar aber auch nicht so, dass es übertrieben war und dass es blöd oder schlecht aufgefallen ist, sondern sie haben sich die Vorteile von diesem Digital Recording rausgezogen und haben es für ihre Zwecke benutzt. Und das finde ich total cool, weil sich dadurch natürlich der Sound extrem weiterentwickelt hat. Von einem bisschen dünneren Gitarren-, Bass- und Drum-Sound hin zu einem breiten Sound, der wirklich gut gefächert ist, wo du dann auch nicht sehr, sehr viele Spuren brauchst, damit du da eine Power reinbringst, sondern da reichen dann auch mal 2-3 Spuren Gitarre. Und sie haben diese Entwicklung mitgenommen und das hört man auf den CDs.
Und man merkt vor allem auch, dass der Norum da wieder sehr viel Einfluss genommen hat jetzt in der Zeit nach der Reunion. Ab 2003 beziehungsweise 2004 ist die erste CD dann wieder rausgekommen. Und wir beide kennen ja im Norum seine Solo-Werke. Und sehr da finde ich, geht das schon sehr in die Richtung, nur halt eben auch, so wie du es schon richtig erwähnt hast, weiterentwickelt.
Genau. Also es ist auch so, dass sie nicht nur beim Digital Recording eingestiegen sind, sondern du merkst es natürlich auch bei den Musikern selbst, dass sie sich entwickelt haben. Für einen Sänger ist es immer ein bisschen schwer, weil der hat nämlich sein Instrument eingebaut im Hals. Die werden im Alter meistens nicht besser. Aber die anderen Musiker, die natürlich mehr Erfahrung haben, wissen, was sie in was für eine Richtung sie gehen wollen und so, die entwickeln sich weiter. Und das, finde ich, merkt man bei den CDs von CD beim John Norum. Also, wie gesagt, der hat sich wirklich einfach weiterentwickelt. Du siehst es an den Stilen, die er gespielt hat. Gegen Ende ist es ja bluesiger geworden. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon geredet habt.
Über das noch nicht, aber wir wollten noch kurz eine kleine
da machen wir das nachher.
Rezession zitieren. Ein paar Zeilen, da wird das auch erwähnt und es ist auch natürlich unverkennbar. Ja,
absolut. Ja, und es ist halt oft so, dass Musiker diese Richtungen gehen, wenn sie vorher im Rock waren, dass sie später dann im Blues kommen und ganz am Ende, und ich hoffe ehrlich gesagt, ich gebe euch einen Tipp, liebe Europe, bitte nicht, und dann ganz am Ende steht ganz oft der Jazz. Das hoffe ich nicht für Europe. Aber derweil ist es natürlich noch irrsinnig gut und du merkst, wie erwachsen sie geworden sind. Insgesamt.
Genau, das steht auch oft in den Reviews oder Re-Listens, die man so liest von den neueren Werken. Bevor wir uns vielleicht die CDs, die neuen, nochmal ein bisschen im Einzelnen anschauen oder grob ein paar Perlen herausnehmen, deine wichtigsten Songs noch von der Ära davor. Also Europe hat ja 5 CDs herausgebracht oder 5 Alben und da sind 2 vor Final Countdown, dann die Final Countdown und dann 2 noch Final Countdown. Mhm. Wir haben natürlich auch schon geredet darüber, wie das jetzt eben abgelaufen ist und hast du da 1, 2, 3 Lieblingssongs von den alten Werken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es sind so große Werke dabei, die wirklich es in die Rock-Classics geschafft haben, wie zum Beispiel, ich glaube, Rock the Night, eben Final Countdown, Carrie ist da dabei. Die schätze ich natürlich als Musiker schon, weil die werden Ewigkeiten da bleiben. Das ist, die werden nicht weggehen, die können zu den Rock-Klassikern. Aber das Schöne ist, dass auch noch andere Sachen drauf sind. In the Future to Come, fällt mir zum Beispiel extrem gut.
Das ist auf der allerersten drauf,
die
heißt Europe.
Genau, und das hört man auch, also dass es die erste ist, dass das so, da haben sie noch nicht genau gewusst, in welche Richtung sie gehen wollen. Und die hebt sie ehrlich gesagt von den anderen CDs auch noch ein bisschen ab. Und zu der bin ich relativ spät gekommen und hat bei mir wirklich gut eingeschlagen. Hat mir gut
absolut
gefallen.
Absolut, da ist einer der absolut besten Songs von einer alten Zeit drauf. Seven Doors Hotel.
Ja, super Song. Also, die Gitarren-Fill-Ins, die da drinnen sind, gefallen mir sehr, sehr gut, weil sie eben typisch Norum sind. Er ist sehr melodisch, trotzdem technisch anspruchsvoll und füllt das Ganze wirklich toll aus, genauso wie das beim Fill-In sein soll.
Ich werde das dann alles natürlich in die Shownotes hineinschreiben, nur in die Beschreibung,
ja.
Beziehungsweise die Links von den Liedern, über die wir jetzt da reden. So könnt ihr euch da draußen das dann gerne von uns einfach nur wegklicken und auch in den Genuss kommen. Das würde ich mir wünschen, weil, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, ich bin ja auch auf einer Mission. Und ich freue mich sehr, es gibt natürlich nicht so viele Europe-Fans da draußen, weil es einfach viele Leute noch nicht kapiert haben, dass diese Band heutzutage auf einem unfassbar hohen Level agiert und unglaublich guten Rock, fundierten, erdigen Rock macht. Und darum freut es mich, dass du da vor Jahren schon mit mir auf den Hype-Train aufgesprungen bist.
Ja, freut mich auch. Wobei, ich glaube, es wird kein Hype-Train mehr werden. Und für mich wirkt es aber auch so, als ob wir...
Unser persönlicher Hype-Train.
Also unser persönlicher Hype-Train, das schon. Aber ich glaube, die Jungs stört das auch nicht. Also mir kommt gerade eben, wenn du dir die CDs so anhörst, kommt mir sogar vor, sie sind freier geworden. Als ob sie das befreit hätte, dass sie jetzt nicht mehr solche Hits haben und vor allem vielleicht auch nicht mehr solche Hits bringen müssen. Von den Produktionen habe ich mir das angeschaut. Es sind von den neuen Produktionen, alle habe ich nicht angeschaut, aber die ich mir angeschaut habe, sind alle in Schweden zum Beispiel gemacht worden. Auch eben durch dieses Digital Recording möglich. Da brauchst du nicht mehr zu den großen Studios fahren, sondern du kannst die Qualität auch woanders hinbringen. Du brauchst sozusagen nur die Leute dazu, die es aufnehmen. Und das zeigt mir ehrlich gesagt auch, dass sie einfach diesen Mainstream nicht mehr so wollen. Oder nicht mehr so brauchen. Sondern die produzieren ihr Album gemütlich in Schweden, mit einem schwedischen Produzenten, mit einem schwedischen Toningenieur und ziehen das durch. So kommt es mir ehrlich gesagt vor. Ich weiß es zwar nicht hundertprozentig, aber das ist so mein Gefühl an der Sache. Als ob sie das befreit absolut hätte.
Und sie feilen einfach an der Qualität und das macht einer, glaube ich, einfach Spaß, sie da künstlerisch einfach zu verwirklichen.
Ja, vor allem das Letzte, was du gesagt hast. Mir kommt vor eben, dass diese Verpflichtung weggefallen ist, ich muss einen Nummer 1 oder Nummer 2 Hit schreiben, sondern wir machen das, was uns Spaß macht. Wir werden wahrscheinlich von The Final Countdown unser ganzes Leben lang bezahlt, was auch schön ist. Das ist auch sicher so. Ich höre ihn ja jetzt noch oft im Radio. Das heißt, die werden da sicher gut verdienen dran und das gibt ihnen wiederum die künstlerische Freiheit, auch sagen zu können, ich mache, was ich will und wenn das nächste Album einfach floppt, dann ist es nicht so schlimm für uns. So kommt es mir vor.
So kommt mir das auch vor, und wir springen zwar jetzt ein bisschen hin und her, weil eigentlich wollten wir nur über die alten, nein, das macht überhaupt nichts. Wir wollten über die alten Sachen, werden da auch nochmal zurückkommen, aber weil es gerade passt. Also man merkt ja bei den neuen Werken dann auch, das sind ja mittlerweile sogar schon sechs Alben, das sind ja mittlerweile sogar schon sechs Alben. Also es gibt mittlerweile mehr von den neuen Werken als von den alten.
Ja.
Und man merkt einfach, wie sie experimentieren. Also zum Beispiel bei der Secret Society, da ist mal sind ein paar mehr Experimente drinnen. Da singt der Joy Tempest zum Beispiel mal durch so ein Megafon durch, und es ist überhaupt manchmal so ein bisschen experimenteller,
okay,
angehaucht, orientalische Einflüsse und so, während zum Beispiel bei der Start from the Dark, bei der ersten 2004, ja wirklich, da merkt man schon noch ein bisschen den Übergang. Also ich persönlich hab mir gedacht, ja wow, das habe ich eher schon gesagt, es ist neu, es ist besser, es ist wuchtiger, aber es ist doch nicht ganz die Wurzeln verleugnet, so in die Richtung.
Ich muss aber dazu sagen,
die Keyboard-Geschichte und so, die fällt halt einfach weg. Und später dann, um nur den Satz noch abzuschließen, experimentieren sie eben dann in anderen Richtungen auch wieder herum. Also bei der Last Look at Eden, von der du vorher schon gesprochen hast, da gehen sie wieder mehr ein bisschen in Richtung Keyboard, und dann gehen sie wieder weg davon. Bei Bag of Bones gehen sie voll ins Bluesige rein. Und jetzt sind sie eigentlich momentan am düstersten Punkt fast einer Karriere bei Walk the Earth.
Das stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass man dieses Reunion-Album eben nicht zu den Alben zählen kann, wo du entspannt bist. Weil wenn ich mir das richtig so vorstelle, du hast eben eine Reunion, du weißt noch nicht, wie es läuft, keine Ahnung, wollen dich die Leute, wollen sie dich nicht. Da kannst du aus meiner Sicht nicht mit so einem Experiment kommen. Oder du erfindest dich halt ganz neu. Sind die zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst was du kannst und wie dich die Leute kennen, zumindest halbwegs, oder du erfindest dich ganz neu. Aber ich glaube schon, dass da ein anderer Druck dahinter war, wie zum Beispiel bei der Bag of Bones.
Ganz genau. Ja, also das ist schon sehr interessant, und es ist ja nicht von den Musikexperten dieser Welt ungesehen gelassen worden, oder anders formuliert, etwas leichter formuliert, es ist von ihnen
gesehen worden,
bemerkt worden, ja, ganz genau. Und da lese ich jetzt kurz das vor, was ich sehr bezeichnend gefunden habe. Also Zitat: Erwachsener, roher, ungeschliffener, schwerer, bluesiger, basslastiger, moderner. Deutlich wie nie sind die Einflüsse früherer Rock-Heroen wie Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath. Rohe, simple Gitarren-Riffs, klassische Hard-Rock-Vibes und dennoch Europe-typische Melodien, die unvergleichlich ausdrucksstarke Gitarre John Norums und natürlich Joy Tempests glockenhelle Stimme. In genau. kreativer Hinsicht steht die Band aktuell ganz woanders, mit beiden Beinen in der Gegenwart.
Genau. Wobei sich das auch so anhört, und das möchte ich bitte auch nochmal explizit sagen, als ob wir die alten Alben nicht mögen würden. Ich bin ein großer Fan dieser 80er Jahre, 90er Jahre Rock Sachen und bin auch ein großer Fan von den alten Songs und Alben von Europe. Das muss ich sagen, weil es sich so ein bisschen anhört, als wie wenn jetzt die anderen so gut wären, die neuen, und die alten schlecht. Das stimmt überhaupt nicht. Die alten sind trotzdem sehr, sehr gut.
Das kommt nur dir so vor, weil im ersten Teil des Podcasts haben wir eben viel über die alten Sachen geredet. Und okay, deswegen möchte ich da jetzt den Fokus einfach ein bisschen mehr auf das Neue legen. Wobei,
gut,
wir sind noch bei unseren Lieblingssongs von den alten CDs. Das gehen wir jetzt nur schnell durch. Auf der zweiten CD, auf Wings of Tomorrow, Wings of Tomorrow, ist natürlich der titelgebende Song für mich. Also das ist ja lange Zeit mein absolutes Lieblingslied von Europe gewesen.
Ja, sehr starke Nummer auf jeden Fall. Da hast du was Gutes ausgesucht, und ja, ist ein toller Song.
Und ja, genau, und extrem herauszuheben ist natürlich auch das Lied Scream of Anger. Und da ist auch ein besonderes Solo drinnen vom John Norum, das heraussticht und das kaum jemand so gut hinkriegt wie der John selber, außer vielleicht einer. Da kenne ich einen Menschen, einen Musiker, der in Salzburg sitzt und da herumfeilt an gewissen Riffs. Und ich habe gehört, du hast es für uns einstudiert.
Ich habe das für euch einstudiert. Ich muss aber jetzt die Fans enttäuschen, es ist nicht das Solo, sondern das Intro. Das heißt, das Intro zu Scream of Anger werde ich euch jetzt kurz spielen.
Geil. Ja, wow. Ja,
war gut.
Pippo, da ziehe ich meinen Hut. Stark gemacht. Wie lange hast du geübt? Wie lange hast du gebraucht, bis du was hinkriegst?
Ah, nicht so lange. Ich schätze eine Viertelstunde.
Wow.
Eine Viertelstunde und das 2 Tage, weil es muss sich ein bisschen im Hirn setzen, bis einmal die Noten drinnen sind. Und es ist ein sehr schnelles Intro. Es werden die Noten sehr schnell gespielt. Und da bleibt keine Zeit zum Überlegen.
Ist das Originalgeschwindigkeit, wie du abgespielt hast jetzt?
Kann ich da jetzt nicht ganz genau sagen. Ich müsste nachschauen, was die Originalgeschwindigkeit ist und müsste bei mir schauen. Ich kann es aber circa. Also ich habe schon probiert, es halbwegs in der gleichen Geschwindigkeit zu spielen. Ja. Aber tolles Intro und wie gesagt, John Norum lässt sich da immer viel einfallen und ist von der Gitarrentechnik, über das haben wir noch gar nicht
geredet. Genau, das ist mir jetzt auch wieder eingefallen, da wollte man nur drüber reden, gell?
Genau, ist schon ein Meister auf seinem Instrument, das ist in jedem Stück zu sehen. Und was ich unbedingt in den Podcast bringen wollte, weil es was Besonderes ist, dass bei so einer rockigen Band nämlich nur ein Gitarrist ist. Manchmal wird er unterstützt vom Joey Tempest, als Rhythmusgitarrist. Aber in vielen Fällen steht er alleine da und muss die Rhythmusgitarre und die Sologitarre spielen, was ihn dazu zwingt, unter der Strophe, unterm Refrain, sie wirklich viel einfallen zu lassen. Das heißt, er switcht herum zwischen Single Notes, das sind so einzelne Saiten angezupft, und ganzen Akkorden, die er dann einfach mitten drunter spielt. Und das gibt's nicht allzu oft. Das gibt's zwar manchmal, aber nicht allzu oft. Und er macht das sehr, sehr gut. Und man merkt einfach über die Zeit, wie er das auch weitergebracht hat. Das muss man ehrlich anerkennen. Er spürt jegliche Technik. Und zwar sehr, 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 sehr gut. Und spürt aber gleichzeitig auch sehr songdienlich. Oft ist es so, dass die Gitarristen natürlich zeigen wollen, was sie können. Mhm. Und raushauen, was haben. Das ist beim John Norum nicht so. Der hält sich eigentlich, wenn er muss, sehr, sehr zurück und spielt, wie gesagt, sehr songdienlich. Und das ist was Besonderes. Und ist schwierig so auf dem Level zu spielen, wie das der John Norum macht. Das muss ich so sagen.
Ja, ich glaube, ja. Es ist nicht umsonst so, dass er einfach sehr anerkannt ist in der Szene.
Und das weiß ich nicht. Das wollte ich als nächstes sagen. Was mir halt schon auffällt, von Gitarristen wie Slash, oder wie Angus Young zum Beispiel, gibt es tausende Gitarrenbücher. Da gibt es Gitarrenbücher wie Spiel, wie Kirk Hammett zum Beispiel. Da gibt es tausende verschiedene Bücher von tausend verschiedenen Anbietern, spiel leichte Riffs wie der, spiel die Solos von dem. Und von John Norum gibt es eigentlich nichts. Also so im Mainstream kannst du dir eigentlich von Europe kaum Noten besorgen. Ich meine, das ist heutzutage eh hinfällig, weil die meisten Noten im Internet sind. Aber es ist mir damals als Jugendlicher schon aufgefallen, dass einfach manche Gitarristen, die auch weniger drauf haben, total gepusht werden, total in der Gesellschaft angekommen sind. Und ich glaube aber, wenn du jetzt fragst, die normalen Leute, wer ist John Norum, glaube ich, wissen es nicht viele.
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, wenn man selbst so ein Fan von einer Band ist und sich mit einer Person so beschäftigt hat, dann ist man in einer gewissen Bubble natürlich drinnen.
Ja,
aber absolut. Wahrscheinlich hast du recht, wobei ich schon immer wieder lese in Fachartikeln und Fachzeitschriften, dass er schon sehr, sehr anerkannt ist und er hat natürlich ja auch mit anderen Größen gespielt, mit Glenn News, mit Don Dokken. Genau, also gerade mit dem zum Beispiel, war auf Tour, das habe ich mal gesehen, sogar, also habe ich ja schon vorher mal erwähnt, im Hauptteil.
Ja.
Wobei möglicherweise, solange wir da jetzt schon Expertengespräch machen, was mir sehr taugt, werden wir das vielleicht sogar auskoppeln. Also das könnte sein, dass wir einen Zweiteiler machen.
Ja.
Und das einfach extra zur Verfügung stellen, dann wäre es sozusagen nicht der Hauptteil, sonst dann ist einfach der Teil 1.
Ja. Aber nochmal zurückzukommen zur Popularität von John Norum. Dadurch, dass er eben diese Bücher und diese Tipps und so alles nicht hat, gehe ich schon davon aus, dass natürlich fachkundige Leute, das heißt Leute, die sich mit Gitarre spielen, beschäftigen, ihn kennen. Aber dass er bei Leuten, die, sagen wir mal, nur Musik mögen, das sind die meisten nicht kennen. Und wenn ich mir dasselbe jetzt überlege, zum Beispiel bei Slash, da wird es umgekehrt laufen. Slash zum Beispiel kennt jeder. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass Slash von der Qualität sogar ein bisschen schlechter ist.
Ja.
Hänge ich mich jetzt natürlich ein bisschen aus dem Fenster raus, weil Slash auch mein großer Held war in der Jugend. Aber nüchtern gesehen, wenn man sich anschaut, was beide so spielen, was beide so drauf haben, würde ich schon fast sagen, John Norum ist besser und hat aber von der Aufmerksamkeit, glaube ich, viel, viel, viel weniger. Und dann natürlich auch vom Verdienst, glaube ich. Das ist was anderes, wenn's vermarktet wirst wie ein Slash oder wie ein John Norum. Und das sieht man zum Beispiel auch an den Alben. Die Slash-Alben, die immer rausgekommen sind, haben immer hohe Wellen geschlagen. Du hast das vorher schon erwähnt. Wir haben uns beide die John Norum Einzel-CDs beziehungsweise Solo-Alben gekauft. Und da ist es teilweise schwierig zum Kriegen. Du hast mir mal ein Album vorgespielt. Das wollte ich mal kaufen. Da stehe ich bis jetzt noch auf der Warteliste. Das gibt's gar nicht mehr.
Ja, die alten Sachen, das stimmt. Die sind wirklich nicht mehr schwer zum Bekommen.
Ja, absolut.
Ja, er dürfte einfach auch nicht so ein Frontman-Typ sein, der John Norum. Ich glaube, der mag einfach das eher im Hintergrund sein und fühlt sich da wohler. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum er dann vielleicht gut ist, aber halt nicht so promoted wird wie ein Slash oder auch andere. Er hat ja auch keine Skandale oder sonst was. Wir haben ja beide den Van Halen-Podcast gehört, den Meilenstein-Podcast. Der sehr cool ist. Und ja, was die aufgeführt haben, Sex, Drugs and Rock'n'Roll mäßig, also das geht ja auf Kakuhaut.
Stimmt.
Und und da wollte ich dich noch fragen wegen dem Tappen. Da wird ja das Tappen angesprochen von Van Halen, der das quasi salonfähig gemacht hat und wo eben sehr, sehr viele junge Gitarristen in seinem Sog mitgeschwommen sind oder mitgezogen worden sind und da würde ich den John Norum natürlich auch mitnehmen.
Das würde ich nicht.
Oh, okay.
Das würde ich absolut nicht. Beim John Norum ist es wirklich so, dass der alles kann. Und er das so einsetzt, wie der Song das braucht. Der kann natürlich tappen, der beherrscht alle Techniken. Bei Van Halen ist es aber wirklich so das Erkennungsmerkmal. Der hat das überall reingequetscht, wo es überhaupt reingegangen ist. Für einen Gitarristen natürlich ein Traum. Ich mag Van Halen sehr, sehr gern und höre auch diese Solos total gern, aber es passt natürlich nicht überall rein und das kann nur der machen, der Chef in der Band ist. Und ich befürchte, das war der John Norum nicht und drum hat er solche Sachen auch nicht gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, dass Van Halen einfach diese Technik, wie soll man sagen, ziemlich ausgereizt hat und zu 80%, vielleicht 70% verwendet hat. Und John Norum hat alles verwendet. Also ich würde ihn da auf keinen Fall in diese Tap-Geschichten reinbringen. Es gibt zwar ein paar Solos, ich glaube von Final Countdown, es ist zwar kein Tapping, aber sowas ähnliches. Aber das hat er gemacht, weil er schnell sein wollte. Und das wie bitte?
Würgen.
Nein, würgen nicht. Tapping machst mit zwei Händen, du fährst mit der zweiten Hand auch hin. Und was er da macht, ist aber mit der linken Hand sozusagen die Seite wegzupfen, ist eine eigene Technik. Im Großen und Ganzen, die aber an das Ganze angelehnt ist.
Ja, super, genau. Deswegen haben wir die da jetzt eingeladen, weil das wollte ich immer schon mal erklärt bekommen, als nicht großer, also nicht Musiker oder jemand, der sich einfach in der Musiktechnik überhaupt nicht auskennt. Das wäre mir nämlich schon eben so vorgekommen, wie wenn der John Norum in den alten CDs aus den 80ern und 90ern eben da ich habe es eben früher immer genannt, er würgt die Gitarre.
Genau, aber da muss man aufpassen. Das kann man nämlich mit einer Hand auch machen. Wenn ich zum Beispiel AC/DC's Thunderstruck hernehme, dann kann ich das mit der linken Hand ohne der rechten spielen. Er macht es zwar nicht, weil es unsauber ist, aber es geht. Okay. Aber ich brauche die rechte Hand nicht dazu. Das Tapping, was Van Halen macht, da tippt der Mittelfinger von der rechten Hand auch noch aufs Schlagbrett.
Okay,
also ist ein bisschen eine andere Technik, aber nochmal, John Norman beherrscht diese Technik auch, wendet sie aber nicht allzu oft an. Und es ist ein Fakt, dass diese Art von Technik einfach in diesen 80er Jahre Rock reingehört hat und drum hören wir das natürlich auch bei Europe. Genauso wie wir zum Beispiel die Flageolet-Töne hören, das sind die ganz hohen Töne, die dann mit dem Vibrato-Hebel wie ein Pferdewiehern klingen. Weiß nicht, ob du das kennst. Das, weißt du, was ich meine? Muss ich es jetzt so wirklich nachmachen?
Jetzt aber fixt.
Ja. Jetzt her okay. damit. Also wenn die Gitarre zum Beispiel so macht, ja, dass ihr wisst, was zumindest gemeint ist. Das ist ein ganz hoher Ton, der dann sehr vibriert, ist in den 80er Jahren sehr, sehr modern. Und ich meine, ich bin ein großer Fan von diesem Ton oder von diesen Tönen. Ist ganz toll und schwer zum Spielen auch. Also so ist es nicht. Und so war Tapping auch. Tapping hat einfach in den 80er Jahren mit Van Halen den Einzug in die Musik gefunden und wurde dann von den innovativen Gitarristen verwendet, weil es natürlich immer drum gegangen ist, gerade in den 80er und 90er Jahren, schneller zu sein, fettere Solos zu machen und so weiter. Und da hat sich die Technik natürlich angeboten. Auch für John Norum.
So ist es. So, also zurück ins Jahr 84, Wings of Tomorrow. Du hast uns Scream of Anger angespielt. Ich habe von Wings of Tomorrow geredet. Vorher beim Laufen haben wir auch wieder mal Aphasia oder Aphasia, da weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht, wie man es ausspricht. Das ist das Instrumentalstück von dieser CD angehört. Und das hat mir auch immer schon wahnsinnig gut gefallen. Erstens ist es ein Norum Guster-Stück und zweitens hört man auch den von mir vorher angesprochenen Ian Hawkland, der da eben uns die Begrüßung eingesprochen hat, kurz. Und apropos Ian Hawkland, empfehle ich natürlich jedem da draußen von euch, den sie jetzt, der Guster bekommen hat, auf YouTube Ian Hawkland Videos anzusehen. Der hat da super Drum-Soli dabei, den man auf YouTube dann ausgekoppelt sich anschauen kann. Also auch das gibt es natürlich in die Shownotes rein. Natürlich muss man auch über The Final Countdown reden, über das Album. Das heißt da The Final Countdown. Es ist das dritte Album, es ist 86 rausgekommen und das sind natürlich die drei Lieder, die du vorher schon erwähnt hast oben, die drei, die auch große, also natürlich der Mega-Hit Final Countdown und Rock the Night und Carrie, die auch große Erfolge noch gefeiert haben. Und
Cherokee, oder? Cherokee
ist und da auch oben. Davon wollte ich eben reden. Mein absoluter Lieblingssong auf dem Album ist Cherokee. Den habe ich schon sehr, sehr oft mit den Schülern übersetzt, weil ich ihn auch vom Text her sehr cool finde. Das geht um den Trail of Tears, also um die Cherokee-Stamm und
den Pfad das Leiden. Pfad der Tränen.
Pfad der Tränen, genau. Um das Leiden der Native Americans, weil sie einfach von den Europäern niedergemetzelt worden sind. Von Europe.
Von Europe aus sozusagen, ja.
Genau.
Ja, guter Schmied. Na, super Lied, also da gibt's auch nichts und reiht sich auch, finde ich, zu diesen Rock-Klassikern dazu, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, eben wie Carrie oder wie Rock the Night. Das sind Dinge, die werden Ewigkeiten bleiben. Das so ist wie Rock You Like a Hurricane von The Scorpions oder Sweet Home Alabama. Hm. Da gibt es einfach ein paar Songs, die werden bleiben. Und die können dazu, auf jeden Fall.
Carrie übrigens, glaube ich, steht in x verschiedenen Poesiealben meiner Volksschul- und Hauptschulzeit als Lieblingssong.
Okay, ja, hast damals schon einen guten Geschmack gehabt, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wobei, das hat sich dann auch nochmal geändert. Also das ist, natürlich muss man auch so objektiv sein. Es hört sich schon ein bisschen ab, einfach dann, diese Radiosongs. Ja,
aber das muss man dann aus meiner Sicht auch eingestehen, dass das an einem selber liegt, dass man es einfach schon 1 Million Mal gehört hat und sich auch weiterentwickelt hat, weil so geht's mir auch oft. Und man kann aber dann trotzdem sagen, ich höre es nicht mehr so gern, aber es ist trotzdem ein sehr, 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 sehr gutes Lied.
So ist es. Das Folgealbum Out of This World 1988 ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Album, was ich am wenigsten mag. Und
Okay.
ist auch natürlich dann hat nicht mehr anschließen können an die Erfolge. Das habe ich aber eh schon im ersten Teil vom Podcast gesagt. Da sind aber trotzdem gute Nummern oben, wie Superstitious oder Let the Good Times Rock, das immer zum Beispiel auf die Live-Konzerte spielen. Let the Good Times Rock ist da immer auf der Playlist
Superstitious
da.
ist, glaube ich, auch immer dabei.
Ja,
Und das
genau.
ist auch was, was mir schon sehr taugt. Dieses Lied, das bleibt mir dauernd im Ohr. Und bevor ich auf ein Europe-Konzert gehe, das höre ich mir immer an. Es fängt einfach so gut an.
Genau, aber es sind ein paar rockigere Nummern oben, wie zum Beispiel Never Say Die. Genau.
Auch gut.
Oder ja. Gehen wir weiter. Dann das letzte Album der alten Zeit, 1991, Prisoners in Paradise, ist für mich ein emotional wichtiges Album gewesen, weil das taugt mir einfach. Es ist zwar mit Abstand wahrscheinlich das melodiöste
Ja.
und das weichgespülteste, aber ich mag das irgendwie. Ich mag das. Erstens taugt mir das Cover extrem gut und zweitens sind da einfach super Sachen drauf, wie zum Beispiel Girl from Lebanon oder halt
Ja,
eben auch der
super.
Titelsong Prisoners in Paradise, den man
Ja,
immer und
super.
immer und immer wieder anhören kann. Also es ist, den habe ich mir zum
Ist auch
Beispiel
gut.
überhaupt nicht abgehört.
Okay, ja, ich habe es mir auch noch nicht so abgehört. Wobei ich auch sagen muss, diese Lieder, die wir jetzt da nennen, sind alle auf den Best-of-Alben drauf und haben schon eine Tendenz zum Abhören. Aber was ich zum Weichgespülten noch sagen wollte, ist, dass mich das auch nicht stört, wenn es eine CD haben, die sozusagen ein bisschen weicher ist, die ein bisschen melodischer ist, die ein bisschen kuscheliger ist. Das Problem ist oft nur bei den Bands, dass die immer kuscheliger werden. Die fangen hart an, dann ist die zweite CD schon ein bisschen kuschelig, die nächste noch kuscheliger und dann geht's immer so weiter und am Ende steht man dann wie Bon Jovi da.
Genau, deswegen haben sie
Das
sich ja
ist bei
da
Europe nicht.
dagegen entschieden, nicht? Aber
Genau. Und drum
so
ist
ist
eine
es.
CD absolut in Ordnung, wenn man eine CD mit Balladen und langsamer und melodiös einspielt, ist es super. Wenn es 10 sind, wird's schon blöd.
So ist das. Wir gehen
Gehen wir
12 Jahre, 13 Jahre, wir gehen 13 Jahre nach vor in die Zukunft und starten vom Dunklen heraus ins neue Jahrtausend hinein, Start from the Dark. Sehr
Genau.
bezeichnender Titel für ein Comeback-Album sozusagen. Und ja, Titelsong
Ja.
ganz spitze. Erstes Lied, Gotta Have Faith, extrem gut. Und mein
Super.
Lieblingssong auf der CD oder auf dem Album Flames. Der hat so viel Höhen und Tiefen. Bitte
Ja.
hört euch den einfach mal an. Dann habt ihr einen ungefähren Eindruck, wie Europe eben dann zurückgekommen ist. Wesentlich, haben wir eh schon gesagt, mit einer
Ja.
anderen Attitüde.
In den Vorgesprächen hast du ja auch erzählt, dass das für dich eine sehr emotionale Platte war, weil du eben auf dieses Comeback gewartet hast und nicht ganz sicher warst, wird es gut oder wird es nicht gut, wird es anders oder bleibt es gleich. Und du hast es dann reingeschoben, die CD, und warst, glaube ich, nach den ersten paar Sekunden sehr glücklich, dass es gut geworden ist. Kann ich das so zusammenfassen?
Das ist richtig, ja, das stimmt. Genau so
Ja.
war's.
Ja, schön, schön. Schön, wenn
Ja,
die Erwartungen erfüllt werden.
so ist es. Auf der nächsten CD, auf der 2006er Secret Society, interessantes Plattencover, während das andere nur, während die Start from the Dark in glanzlosem Schwarz eigentlich auch den schönen Bogen spannt zwischen zum Beispiel der Best of, die so dazwischen mal rausgekommen ist, diese weiße mit der goldenen Schrift, dann kommt die Start from the Dark mit das Schwarz mit dieser Europe-Schrift und diese
Ja.
Secret Society hat zum Beispiel die Europe-Schrift gar nicht oben, sondern
Okay.
es ist einfach ein Mann und ganz komisch, also der in einem Raum steht mit dem Rücken an die Wand, mit dem Kopf und Bauch an die Wand und es kommen ganz viele verschiedene Hände aus der Wand, also sehr psychedelic, wenn du mich fragst. Und das widerspiegelt für mich immer ungefähr, wie die CD ein bisschen gelagert ist. Und da gefällt mir sehr gut The Getaway Plan zum Beispiel ist ein super Song oder Always the Pretenders. Also da sticht für mich nicht, also The Devil Sings the Blues, da geht es schon ein bisschen in die Richtung, es sticht kein Song besonders heraus, aber auch das ist vielleicht ein Indiz dafür, dass einfach nicht mehr so eben auf Hits, auf Hitqualität geschaut worden ist, sondern es einfach mehr auf Qualität. Und ich habe mir eben auch die ganzen Rezensionen durchgelesen, die sind zu Start from the Dark, zur ersten Comeback-CD noch nicht so gut, aber ab der zweiten überschlagen sie sich dann schon langsam mit Lob. Das ist, fällt schon sehr auf.
Ja. Du hast überhaupt jetzt, finde ich, einen sehr interessanten Aspekt reingebracht, wo man im Prinzip auch die ganze Entwicklung dieser Band sieht, auch die ganzen Jahre, die vergangen sind, und zwar die Albumcover. Wenn man sich die ersten Albumcover anschaut, dann ist das wirklich noch sehr angelehnt an die 70er, 80er Jahre Rocker, kann man direkt so sagen. Mhm. Und das hat sich dann auch anders entwickelt. Gerade eben mit der Last Look at Eden und Bag of Bones hat sich auch das die Covergestaltung total geändert. Mhm. Auch total interessant eigentlich.
Absolut richtig, ja. Also die alten Covers, die gehen schon, also sind sehr vergleichbar mit einer Guns N' Roses-Scheiben oder so, gell?
Genau, ob das jetzt, wie gesagt, Guns N' Roses, Dio, die haben das alle so,
ja, genau.
Iron so Maiden oben gehabt. So, ja, genau. Iron Maiden, ja.
Ein bisschen müde halt mit einem Eddie, aber ja.
Genau, aber im Großen und Ganzen zeigt es mir einfach, dass sie entwicklungsfähig sind, egal in welche Richtung, ob das jetzt musikalisch ist, ob das jetzt eben mit ihren Fans ist, dass sie die Situation anders annehmen müssen. Sie haben jetzt nicht mehr 100.000 Leute in einem Stadion, sondern nur mehr 5.000 oder 10.000 Leute in einer Halle. Mhm. Und eben auch mit dem Cover. Sie machen andere Musik, sie bleiben nicht gleich, sie nützen die tollen Sachen beim Aufnehmen. Also die ist entwicklungsfähig, die Band. Und ich bin auch gespannt, was dann noch rauskommen wird.
Richtig, ja. Es ist Gott sei Dank noch nicht auserzählt, das Ganze.
Ja, Hauptsache es wird kein Jazz. Das wäre mal nicht.
Hauptsache es wird kein Jazz. Genau. Ja, wir haben nur dann die Last Look at Eden als nächstes. Mit dem, das
ist fast eine meiner Lieblings-CDs, absolut, muss ich sagen.
Also das ist eben, haben wir eh vorher schon gesagt, spannend einfach nochmal schön den Bogen auch zurück mit ein paar Tentakel zurück in die 80er, und Last Look at Eden, finde ich persönlich, ist ein Song, wie der aufgebaut ist, wie er sich so richtig schön reinknistert und aufbaut und dann mit dem Orchester dazu, und dann geht's richtig los. Also es ist wie wenn im wahrsten Sinne des Wortes ein Bogen gespannt wird und dann der Pfeil losgeschossen wird.
Genau, genau so ist es.
Geht's da auch, und das ist super. Ich liebe es.
Ja, sehr, 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 sehr kraftvoller Song. Gerade für sportliche Aktivitäten sehr geeignet. Also, ja, taugt mir schon sehr. Oder eben zum Eröffnen eines Konzertes. Das ist natürlich, wäre auch der Hammer.
Auf der Donauinsel zum Beispiel, damals haben sie das eröffnet mit dem Song. Mhm. Und Bag of Bones. Mein Song von Bag of Bones ist Riches to Rag. Das ist für mich auch sehr bezeichnend. Empfehle ich auch allen Leuten, die Europe nur von früher kennen, sich diesen Song mal anzuhören, weil er ist sehr, sehr rockig, ohne viel Schnörkel, und bezeichnet halt auch eben diesen neuen Weg, geht eher so wieder ein bisschen in Richtung Start from the Dark, aber mir taugt da halt einfach auch der Hintergrund einfach zu dem Song From Riches to Rag. Also das ist, bedeutet so viel wie von reichen, verwöhnten Typen zu erdigen, zu ja, schon fast eher wieder als verlotterten Rockern.
Okay. So kann man sagen. Autobiografisch, ja, könnte man vielleicht sogar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also zurück zu den Wurzeln irgendwie auch, ja.
Okay.
From Riches to Rags.
Auch eine tolle CD. Insgesamt weniger kraftvoll, auf jeden Fall. Und weniger rockig, wie du gesagt hast. Mehr ins Bluesige hinein, ein bisschen langsamer. Aber gerade für Gitarristen schöne Riffs drinnen. Ja, na, eine tolle CD.
Genau. Wie du sagst, Blues, Not Supposed to Sing the Blues. Auch sehr empfehlenswert. Ja, für alle die, die Europe natürlich nicht so gut kennen und sie das jetzt einfach nur anhören, weil sie unseren Podcast gern hören, wir haben es bald hinter uns gebracht und für alle Fans von Europe, das ist jetzt alles nur für euch eigentlich. War of genau. Kings ist die CD, glaube ich, die ich am öftersten gehört habe von Europe.
Ja, oder? Wirklich. Obwohl sie noch so jung ist.
Ja, also die...
Okay.
Wenn ich länger nicht mehr Europe gehört habe und ja. wieder zurückfinde, das habe ich ja auch beim ersten Teil vom Podcast schon gesagt, es ist eine Band, wo ich einfach immer, natürlich gibt es Monate oder auch mal ein Jahr, wo ich das wenig höre. Ja, klar. Und dann, ich komme aber immer wieder zurück. Das war schon in den 80ern so oder 90ern eigentlich dann auch in der Zeit natürlich, wo sie halt nicht zusammen waren. Und dann... Ich komme immer wieder zurück und es wird immer wieder neu entdeckt. Und wenn sie wieder zurückkommen, dann lege ich mir als erster War of Kings ein. Und zwar das Lied War of Kings, weil das ist einfach
ja, es ist ja mega super. Geil. Ist es auch. Bei mir ist es allerdings umgekehrt. Es ist die CD, die ich wahrscheinlich am wenigsten oft gehört habe, weil sie okay. eben noch zu jung ist und weil ich gern verschiedene Stile auch höre. Ich schätze, wenn ich es 10-mal gehört habe, dann... Da werden wir circa hinkommen. Aber trotzdem, es heißt nicht, dass sie schlecht ist, sondern einfach, dass ich sie noch nicht zu lange habe.
Ist auch von einer Musikzeitschrift, ich weiß leider jetzt nicht mehr genau welche, als Album des Jahres, als Rock-Album des Jahres gewählt worden, übrigens. Ja, und jetzt sind wir angelangt, 2017, beim letzten und neuesten Werk Walk the Earth.
Genau, auch eine tolle CD, auch mit dem Titelsong Walk the Earth. Das ist eigentlich mein Lieblingsstück drauf, muss ich sagen. Auch wenn es fast ein bisschen atypisch ist, finde ich, für Europe. Aber trotzdem, der hat mich gefangen und gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja.
Was ist da dein Lieblingsstück?
Also The Siege, das spielen sie auch immer live zum Beispiel. Okay. Die zweite Nummer ist... ein Song, der mir da sehr gut drauf gefällt. Dieses Album ist für mich ähnlich wie The Secret Society, nicht von der Machart, aber vom Gesamteindruck sticht für mich da wenig heraus. Das ist ein Album, das höre ich immer meistens eher nebenbei an und wähle jetzt nicht speziell einen Song aus. Also von daher tue ich mir bei der CD auch etwas schwerer, meinen Lieblingssong zu titulieren. Ich mag das Album als Ganzes sehr. Es ist, wie wir vorher schon gesagt haben, sicher das schwerste Album und von ihnen muss man in der Stimmung auch dazu sein. Geht sehr stark auch wirklich zurück in die Led Zeppelin-Phase oder in die 70s ein bisschen und so, aber halt auf modern produziert. Und ja, das ist meine Meinung zu dieser CD, zu diesem Album, zu diesem MP3-Stück.
Ja, ich hab's als CD, muss ich sagen. Und das gehört sich auch als Fan so.
Okay, lieber Europe, hätte ich schon fast gesagt. Ja. Lieber Pipo, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du jetzt so viel Zeit genommen hast. Und ich weiß, wenn wir beide telefonieren, privat, dann dauert es auch immer ein bisschen länger. Und hätte eigentlich vorher schon wissen sollen, dass sowas rauskommt dabei. Aber ich denke, es ist absolut nerdiges, cooles Europe-Zeug und macht sicher Spaß. Also mir wird Spaß machen, als Europe-Fan so einen Podcast zu hören. Es sind viel Insider und Informationen dabei, die einfach, denke ich mal interessant sind aus Musikersicht, von deiner Weise und aus Fansicht von meiner Weise schön kombiniert. Also das passt sehr, sehr gut, wenn man da so ein Schmankerl jetzt
nutzt. Ja, ich sehe das definitiv gleich wie du, außer dass das Ende noch nicht ganz gekommen ist. Ich habe mir nämlich noch eine kleine Überraschung einverlassen, habe sie vorbereitet und hoffe, dass das jetzt klappt live, denn ich muss dir was schicken. Ich schicke dir was übers Handy, über Telegram. Du schaust dir das an und dann reden wir drüber, okay? Gut. Ja, da ist es schon. Zack, bumm. Und ist schon geschickt. Hast du es gekriegt?
Ja.
Was habe ich denn da, Oliver? Was habe ich da denn geschickt?
Live from the Dark, Europe, die DVD. Zwei CDs, genau. 4 Stunden.
Sagt er nichts?
Doch, die kenne ich, die habe ich.
Die habe ich von dir und zwar glaube ich schon seit 15 Jahren mindestens. Ja, okay. Und ich habe sie jetzt bei der Recherche, habe ich sie wieder gefunden und habe gedacht, die gehört doch dem Oliver. Was für einen besseren Zeitpunkt zum Zurückgeben wie jetzt gibt's keinen. Und drum haben wir gedacht, ich schicke dir das. Perfekt. Und werde dir die Europe-CD natürlich, beziehungsweise die DVD, wieder zurückschicken. Aber das ist halt das Problem, wenn man von Salzburg wegzieht und ins ferne Wien reist und dort bleibt. Ja.
Genau.
Oder ja, jetzt ins Burgenland, aber wie ich sie gehabt habe, glaube ich, war es in Wien. Das habe ich mir mal ausgeborgt, wo ich in Wien war. Und es hat den Weg zurück leider nicht geschafft. Aber es wird es jetzt schaffen. Und ich hoffe, du freust dich. Klingt gar nicht so.
Da freue ich mich wirklich sehr. Klingt überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Nein, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Absolut überrascht. Wie es halt oft so ist. Man hat so viele Sachen. Man schaut sich die halt dann zwei, dreimal an. Und dann stehen sie herum und man vermisst sie eigentlich nicht. Auch wenn es Europe ist in dem Fall. Aber ich bin ja, muss ich gestehen, eher einer, der einfach gern Dinge mir anhöre und weniger eigentlich die DVDs, die Live-Konzerte schaue ich mir live an und weniger.
Ja, das sowieso. Deswegen, das ist bei mir auch und bei mir kommt dazu, dass ich leider Gottes öfter den Zeitpunkt verpasse, wo sowas eigentlich ganz gut wäre. Ich habe mir dann zum Beispiel öfter mal gedacht, wir machen manchmal so Pokerrunden, jetzt in Corona natürlich nicht, aber vorher. Und da wird sich sowas schon anbieten, dass man einfach mal DVD reinhaut und nebenbei einfach laufen lässt, für die nichts zum Tun haben. Beim Pokern hat ja nicht immer jeder was zum Spielen. Ich weiß, aber ich tue es dann nie, leider Gottes. Also ich das ist nicht gescheit. Ich versäume das leider Gottes jedes Mal. Aber beim nächsten Mal, ich nehme es mal wieder mal vor, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich habe mir aber...
Auf jeden Fall sage ich recht herzlichen Dank, Bipo. Ich freue mich in Wirklichkeit sehr. Also falls das falsch rübergekommen ist, sage ich nur...
Ja, das will ich hoffen. Geil, ich wollte es mir jetzt schon fast behalten. Danke. Ich habe mir vorgenommen, wenn du nicht weißt, dass sie dir fehlt, bleibt sie bei mir. Aber jetzt kann ich das, jetzt habe ich das schon eingesprochen, jetzt kommt das live raus.
Okay, wir machen einen Kompromiss. Sie bleibt bei dir, bis wir uns das nächste Mal gemeinsam wieder sehen können oder Auge in Auge stehen. Und
passt, dann das hört sich nach einem guten Deal an.
Okay. Okay, du, ich höre was reinknistern.
Ich höre es auch schon.
Was normalerweise nur in einem Podcast von Chrissy und von mir rein knistert sich. Und es ist eine Musik, die hat... Der Bipo, der Freund, der Musikerfreund aus Salzburg komponiert. Kennst du den?
Ja, ganz ein cooler Typ ist das. Gute Musik, passt alles.
Geht so.
Ja, na, ich habe es auch kommen. Ich wollte noch Danke sagen für die Einladung. Tolles Thema, toller Podcast. Macht's weiter so. Und vielleicht kann ich ja mal wieder irgendwann dabei sein. In ein, zwei Jahren, wenn ich das verkraftet habe.
Ja, da würden wir uns sehr darüber freuen. Zur Sicherheit, falls wir den auskoppeln, darfst du einmal kurz die Bananenrubrik übernehmen, vielleicht stellvertretenderweise.
Jetzt muss ich aber vorher wissen, muss ich Banane sagen? Ist so gang und gäbe, gell?
Einmal ist es passiert, dass jemand anderer die Banane quasi geschlagen hat. Das war der Himmel oder die Masters. Aber seit der noch nie. Also wenn du das jetzt machst, das würde... Ich meine, es ist deine persönliche Verantwortung. Was das dann auslöst im Zeitraumkontinuum, das kann ich leider nicht genau sagen. Aber ich habe ja vorher am Anfang gesagt, ich bin vor dem Podcast laufen gegangen und ich war dann, wie wir im Off-Talk noch besprochen haben, bevor wir uns zusammengerufen haben, duschen. Und ich muss sagen, ich habe natürlich meine Ohren dann mit einem Wattestäbchen
sauber
gemacht. Ja, das habe ich trotzdem gemacht, weil ich habe meine Ohrenstöpsel rein tun müssen für den Podcast, weil ich muss ja mit Headset mit dir reden und das ist total blöd, weil es war noch ein bisschen Wasser drinnen und deswegen ist die Frage, was magst du lieber? Watte, Ohrstäbchen, Orli-Wurli, wie sie gerne nennen? Oder Bananen?
Ja, das ist relativ einfach. Bananen.